Ich begrüße euch zum Chaos-Seminar im Jahr 2017. Heute zum Thema SSH und Tunnel. Ich mag mit euch zuerst einen kurzen Ablauf machen, was ich vorbereitet habe. Das auf der linken Seite sind Sachen, die ich mir zutraue, einfach aus der Kalten rauszusprechen. Also auf der rechten Seite sind Sachen, wo ich auf die Klugscheiße-Kommentare der Zuschauer hoffe, um den Kram endlich mal zu lernen. Besonders das SSH-X tut weh im Konditionell Display-Variable. Wir werden garantiert nicht alles schaffen, deswegen habt ihr die Chance, heute mit Fragen meinen Vortrag zu steuern. Ein paar Musterfragen habe ich euch bereits aufgeschrieben. Die Musterfragen sind dazu, um so Höflichkeitsgäste, die sich mit SSH bereits auskennen, beschäftigt zu halten, während ich nachher die Grundlagen von TCP erkläre, damit wir irgendwann mal die -L und -R unterscheiden können. Für alle die, die es noch nicht gemacht haben, wenn ihr heute den SSH-L mitnehmt und den SSH-D, dann haben wir ein gutes Ziel erreicht. Die Art, wie ich mir vorgedacht habe, das zu machen ist, wir beginnen mit einer Demo ohne Erklärung, wofür man diesen -L und -D überhaupt braucht. Dann sprechen wir mal über die Grundlagen von TCP, um mal zu verstehen, wo der Unterschied zwischen -L und -R ist. Dann machen wir die ganzen Demos nochmal mit mehr Bildchen und mehr Erklärungen. Und dann verlassen wir den Anfängerbereich und gehen komplett auf die Hardcore-Netzwerkroutenlegen-Sachen. Ich habe gerade gesagt, Hardcore-Netzwerkroutenlegen, also mag ich kurz darüber sprechen, wie ich überhaupt auf das Problem gekommen bin. Ich arbeite in einer großen Firma und in einer großen Firma gibt es Policies fürs Netzwerk, wer wohin darf und wer nicht wohin darf. Diese Policies kann ich nicht ändern, ich muss damit leben. Zum Beispiel gibt es die Regel, dass ich da einen PC habe, an dem ich sitze und den ich steuern kann. Und dann gibt es so komische Netzwerkregeln. Also wenn der PC ins Internet möchte, macht das üblicherweise über Port 80 per HTTP oder Port 443 an so einem lustigen Proxy und kommt dann ins Internet raus. Eingehende Verbindungen sind nicht zugelassen. Und dann gibt es so Sachen, die ich fernsteuern muss, so Rechner, auf denen ernsthaft Dienste laufen, die meine Firma auch weiterverkauft, die auch im Laufen bleiben müssen, die ich administrieren muss. Die laufen auf dem Rechner Charlie. Also immer, wenn ihr heute einen Host mit Namen C vorne dran seht, das sind die Nutzhosts. Und dann gibt es so Sachen mit, wir wollen Zugriffe protokollieren und wir müssen aufpassen, dass keiner ins Firmennetzwerk einbricht. Deswegen gibt es so Sachen mit, du darfst natürlich nicht direkt SSH auf Charlie machen. Du musst dich auf eine andere Maschine zwischendrin einloggen, bevor du auf Charlie kommst. Das heißt, die einzige Netzwerkverbindung, die hier aufwässt, ist von Atlas auf Board, auf Port 22 und Bob kann auf Port 22 weiter auf Charlie. Und damit verwalte ich in der Regel die Maschinen, mit denen ich jeden Tag arbeite. Und dann kommt man ab und zu mal auf so eine krude Frage. Das sind meine Verbindungen, die sind in der Richtung und in ihren Ports festgelegt. Und dann kommst du auf die Idee, damit du hast auf Charlie so einen kruden Paketmanager, sagen wir mal RubyGem, der auf die Idee kommt, natürlich können wir Dependency Management nur online machen, ich brauche mal kurz Zugriff ins Internet, was natürlich in der Firmenpolitik absolut nicht zulässig ist und auch keiner machen würde. Wir sprechen mit bereits über die Möglichkeit, wie man es dann machen müsste, dass die Maschine ins Netz kommt. Also beginne ich jetzt mal mit der Demo für den SSH-L. Ich schreibe die IP-Adresse auf. Brauchen wir nachher nochmal zum Vergleichen. Ich bin gerade im Browser. Der Browser spricht HTTP oder HTTPS. Wir gehen in die Netzwerkeinstellungen, weit gefolgt, und haben aktuell keinen Proxy. Seite, die wir aufrufen, im einfachsten Fall heise.de. So, das erste. Vielleicht Erklärung gibt es nachher. Also, das kauft die mir ab. Ich habe irgendeine Maschine, die habe ich SSH-Zugriff. Kann ich mir einloggen. Und da hänge ich jetzt den -L dran. Local Forward. Local Forward will drei Angaben haben. Your connection is not secure. Advanced. Error. SSL Cert Bad Domain. Add Exception. Von wem kommt's denn? You. Ich habe da ein Zertifikat von ix.de. Ja. Bestätigen bitte. Wir finden uns auf der Adresse localhost 4455. SSH-L. Schalte ich aus der Maschine aus. Wir machen die zweite Demo. SSH-D. 5, 6, 7, 8. Schuss. Einstellungen. Erweitert, Netzwerk, Einstellungen. Manuelle Proxy-Konfiguration. Also ich hätte gerne einen Proxy. Einen SOX auf Localhost. Der hört auf den Port. 5, 6, 7, 8. Keine Ausnahmen bitte. Los geht's. Tut. An die Seite erinnert ihr euch noch? Mit Adresse von vorhin. Suchen die Seite nochmal auf. Zwei Bitten kommen. Also sprechen wir jetzt nochmal drüber, wofür man die Sachen eigentlich braucht. Die können wir hinten anhängen. Ich muss mal kurz die Grundlagen von TCP erklären. TCP hat einen Server und einen Client. Der Server bietet dauerhaft eine Verbindung an. Symbolisieren wir es einfach mal als Stecker. Ich zum Beispiel biete gerade eine Verbindung an. Ich habe ein Telefon liegen, auf diesem Telefon können Anrufe reinkommen. Deswegen biete ich gerade fremden Leuten an, eine Verbindung zu mir aufzubauen. Die Verbindung kommt erst dann zustande, wenn tatsächlich ein Anruf reinkommt. Das heißt, irgendwann mal wird sie einen Client melden und wird diese Verbindung herstellen. Jetzt folgt TCP-Logik, er wird ein SYN-Paket schicken. Die Richtung der Verbindung ist wichtig, wenn wir uns mal angucken, wie statusbehaftete Firewalls aussehen, dass die Verbindung in der Richtung aufgebaut wird. Der Client verbindet sich mit dem Server. Der Server nimmt die Verbindung an. Das ist der Client. Atlas, und das ist der Server, auf dem wir verbinden werden. Und damit verbinden wir von Atlas Nacht und Panic. Port 22. TCP. Wenn wir jetzt den Parameter -L benutzen, bringen wir den Server dazu, eine weitere Verbindung als Client aufzubauen. Minus kleine, minus groß L. Und zwar, ich habe Atlas. Jemand hat sich vor schönster Ziel ulm.ccc.de. Die Verbindung wird SSH. Und diese Verbindung wird der minus L. Beim minus L sind drei Hosts involviert. Das eine ist der Localhost, Atlas. Auf diesem Host wird sich ein Port öffnen. Und zwar der Port 4, 4, 8555 ist ein Serverport, der auf eingehende Verbindungen wartet, existiert. Ich mag den Befehl kurz absetzen. Ich öffne ein neues Terminal. Ich frage den Netzbeirat. Da befindet sich gerade auf Atlas ein Port im Status Listen. Und wann immer auf diesen Port ein Client verbindet, wird es weitergegeben über diesen Server an die Adresse, die ich spezifiziert habe. Ich mag das mal kurz korrigieren, sonst ist das Beispiel verwirrend. Wiki-ulm-ccc.de ist ulm-ccc.de. Ist eine Klugscheißerfrage. Wir müssen uns nämlich nachher noch durchtunneln. Wenn immer etwas auf diesem Port verbindet, wird eine neue Verbindung als TCP-Client aufgemacht. Und die geht auf ulm.ccc.de Port 443. Diese Verbindung wird erst auftauchen, wenn sich hier jemand hinverbindet. Und damit bin ich in der Lage, einen einzelnen Port weiterzugeben. Jetzt kommen wir mal auf die bescheuerte Frage, wofür brauche ich sowas? Und ich habe da mal so ein Beispiel zusammengezimmert. Ich habe da eine Maschine, irgendeine öffentliche IP-Adresse, und die hat einen Webserver laufen. Einzige bescheuerte Idee, der Webserver auf der Maschine wird nur auf den Localhost. Also wie adressiere ich diesen Webserver durch? Ich habe einen Host, Atlas. Und der kommt per SSH auf die Maschine, wo der Webserver läuft. Auf Port 22. Eigentlich rauskommen wollen wir auf der Maschine auf Port 80 für den Webserver. Aber Port 80 ist nicht adressierbar, weil er ja nur auf Localhost hört. Den können wir nicht ansprechen von außen. Also machen wir folgenden Bauerntrick. Wir gehen per SSH auf die Maschine drauf, setzen auf der Maschine eine WGET ab, fragen die Webserver ab. Easy, ne? Bauerntrick Nummer 2. Wir lassen den unsere Anfragen weiterleiten an den Webserver. Und dafür können wir -L verwenden. Ich mag das, was ich jetzt mache, erst später erklären. Dann fällt ja auch gar nicht auf, was ich hier gerade eingetippt habe und dass ich irgendwelche coole Magie mache. Also, die erste Angabe, die ich machen muss, ist, welcher Port wird sich auf Atlas öffnen? Die nächste Angabe ist, auf welcher Zielmaschine möchte ich rauskommen? Die einfachste Antwort ist, ich vertraue an der Stelle nie dem DNS, ihr hämmert immer die volle IP-Adresse ein. Die Frage später lautet, welche Adresse wird denn hier benutzt, wenn ich mich aufs DNS verlasse? Das DNS von Atlas? Das DNS von Java? Oder das DNS von der Maschine, die Java nachher adressieren wird? Und da würde ich gerne auf Port 80 rauskommen. So, jetzt habe ich die Verbindung adressiert, die Maschine für mich weiterleiten soll, aber noch nicht, welche Maschine es für mich weiterleiten soll. Und jetzt kommt die Maschine, auf der ich mich per SSH einlogge. Also ich logge mich per SSH auf dieser Maschine ein. Und wenn ich das tue, soll sie bitte Verbindungen für mich weiterleiten. Und zwar dahin sollen sie weitergeleitet werden, wenn sie auf Atlas auf Port 7890 ankommen. Das ist gerade zur Speicherung, aber ich habe dort abgehängt. Es gibt noch den Debug-Mode. Very, very robust. HTTP, Doppelpunkt, Doppelslash, den kennt ihr schon. Soll ich mal zeigen, dass der Port auf ist? Über die Frage, welchen Port habe ich gerade benutzt? Irgendwann werden 55.000 Ports doch knapp. Was passiert, wenn man Demos schlecht testet? Merci. Machen wir mal ohne Proxy. Das ist jetzt eine ziemlich bescheuerte Sache. Ich mache eine Ausnahme für Localhost und ich adressiere auf Lo. Du kannst dich an der Stelle geistig verwirren. Ich habe es übrigens noch nicht geschafft, ein schönes Proxy-Switching-Tool zu finden. Firefox Proxy Proxy müsste was leisten können. Für Chrome benutze ich den Proxy Switch Omega. Und der hat so ein paar Probleme mit dem Default Proxy. Den kann man schlecht durch adressieren. Wie verzichte ich darauf, dass jemand nicht funktioniert? Ist halt so. Wir können uns mal angucken, was wir gerade sehen. Ich lösche den Bildschirm. Lade die Webseite neu. Connection to port. Forwarding to requested. Failed connection refused. Korrekte Interpretation dieser Zeile. Ein SSH-3xV. Lösche es nochmal. Bildschirm löschen. Pfeil nach oben. Zu viele offene Chats. Ich warte gerade auf den Kopf klicken, dann drücke ich nochmal Enter. Über das Kommando, das ich gerade absetzen möchte. Über den MUX-Client sprechen wir später. Jetzt gehe ich in den Browser und aktualisiere nochmal die Seite. Dankeschön. Wir sehen gerade nichts, es bleibt im MUX hängen. Das mag ich später erklären, was ich für Probleme im MUX habe. Das ist mir gerade zu kompliziert. Ich lasse einfach mal dabei, dass die Demo nicht funktioniert. Die andere Grundlage, über die ich noch sprechen möchte, sind die Proxys. Ich mache jetzt einfach einen Themenwechsel von dem -L zu -R. Eine hier im Publikum hat gefragt, wie es einen rottigen Paketmanager ins Internet kriegt von der Maschine. Und dann haben wir gerade gelernt, an dem Beispiel mit heise.de oder uncc.de, ich kann auf Atlas einen kleinen Port öffnen und man immer hierhin was verbindet. Jetzt Magic wird das Ding weitergereicht an irgendeine Remote-Maschine. Und das ist eine Eigenschaft von TCP, dass es Client und Server hat. Und deswegen habe ich manchmal den Wunsch, Client und Serverseiten zu vertauschen. Ich kann das Gleiche machen und den hörenden und den verbindenden Port vertauschen. Und zwar kann ich sagen, wenn auf Don't Panic auf dem Port 4443 irgendetwas verbindet, dann leite das bitte weiter an Atlas. Und das ist der -R für Remote Forward. Das ist das, was unser netter Herr ja braucht, um seinen Paketmanager ins Internet zu bringen. Ich überlege gerade, wie ich den Faden wieder kriegen muss, damit ich die Leute, die hier gerade schweigsam sitzen, abholen kann. Ich will irgendwann noch zu Minus B kommen und dann auf die Hubschalterfragen kommen. Ich bitte um einen Kommentar. Die Befehle, die wir haben, beinhalten immer drei Hosts, die adressiert werden. Das eine ist Atlas. Auf Atlas läuft mein SSH-Client. Das andere ist die Maschine, die ich per SSH fernsteuern kann. Zum Beispiel war das ein Don't Panic. Auf der Don't Panic läuft der SSHD. Der Sitzungsbeamen. Und das letzte ist ein beliebiger dritter Host, der von Don't Panic erreicht wird. Den ich durchadressieren kann mit minus L und minus R. Dabei ist das hier die Verbindung, die ich immer per SSH öffne, in der Regel Port 22. Und SSH ist weitaus mächtiger als nur Maschinenfernsteuern. Ich kann auf der Seite Kommandos ausführen lassen, ohne in eine interaktive Shell zu gehen. Ich kann außerdem durch eine TCP-Verbindung, die ich hier habe, mehrere SSH-Verbindungen durchschleusen, ob die Don't Panic gehen. Also, wenn ich mehrere Terminals offen habe, 10 Stück, muss ich nicht 10-mal den Handshake machen für TCP. Ich muss ihn einmal machen und kann alle SSH-Verbindungen da durchgeben. Genauso wie SSH Sitzungsmultiplexing macht, kann ich ihn dazu veranlassen, Verbindungen, die hier eingehen, weiterzuleiten an irgendeine beliebige dritte Maschine. So, und der minus L ist in seiner Syntax skurril, weil der minus L hier adressiert und diese Maschine adressiert. Jetzt gehen wir nochmal in die TCP-Denke. Wir brauchen eine Portangabe. Und zwar einen Port, der den Listen, kann ich jetzt über Listen und Connect sprechen? Ist das eben bekannt? Was? Ich brauche auf der Seite einen Port im Listen-Modus, der auf eingehende Verbindungen wartet. Und solange dieser Port wartet, passiert auch nichts. Wenn dieser Listen einen Connect bekommt, kümmert sich die SSH darum, dass was dahin connected hat und dorthin Pakete schickt, weitergereicht wird und macht an der Stelle nochmal einen Connect. Der zeitliche Ablauf ist, das Ding bleibt im Listen stehen, bis es zum Connect kommt und dann wird es durch den SSH-Tunnel durchgemultiplext und macht auf der anderen Seite einen Connect. Jetzt brauchen wir mehr Portangaben. Der Listen hat eine Portangabe, die auf dem lokalen Host führt. Bei mir war das der 4444. Wann immer etwas zu diesem Port connected, muss ich adressieren, wo das Ding hin muss. Das heißt, ich habe auf der Gegenseite einen Port. In meinem Fall war das der Port 80 oder der Port 443. Und weil ich nicht nur einen Port adressieren kann, sondern eine ganze Maschine, gebe ich von der Kiste auch noch die IP-Adresse an. Das heißt, um meinen minus L konkret hinzubekommen, muss ich 3 Hosts adressieren. Die Maschine, auf der SSHD läuft, die Angaben für mich weiterleiten soll. Den lokalen Port auf Atlas, der in den Listen-Modus gehen wird, bis eine Verbindung kommt. Und von der Remote-Maschine, von der dritten, die ich brauche, die IP-Adresse und den Port, wo es hingehen soll. Und damit kann ich eine einzige TCP-Verbindung weitergeben, an eine Maschine, die von Don't Panic erreicht wird. Können. Ich wollte es unterscheiden von der Variante mit dem Proxy, bei dem wir mehrere beliebige Ziele adressieren können nach dem Verbindungsaufbau. Schon mit Multiplexer oder ohne Multiplexer? Ich mag euch nochmal über die Syntax sprechen. Also, das erste ist, ich befinde mich gerade auf Atlas. Das ist die Maschine links im Bild. Das Brutale ist, der SSHD ist implizit immer ein Multiplexer. Der kann nämlich TCP-Verbindungen in mehrere Richtungen weitergeben und umschreiben. Da läuft der Multiplexer. Bitte nochmal. Wir benutzen ihn aktuell noch nicht. Das werden wir gleich tun. Also, ich habe hier den Host Atlas. Das ist linke Seite, mein SSH-Client. Entschuldigung, es ist grün, deswegen sieht man es nicht. Machen wir es anders. Mein SSH-Client. Dann adressiere ich den SSH-Server. Damit habe ich jetzt die Seite Verbindung. Und was ich jetzt eigentlich sagen möchte, ist, machen wir bitte einen Sitzungsmultiplex in Port 4, 5, 4, 5. Das ist so eine schlechte Angewohnheit. Wenn die Ports nämlich in irgendwelchen Firewalls hängen bleiben, muss ich sie regelmäßig durchrotieren. 4, 5, 4. Ich mache hier einen Listen-Port auf und den kann ich irgendwo hinschicken. Das muss nicht meine valide Adresse sein. Ich will nur den Listen demonstrieren. Bin gespannt, ob das frisst. So, das nächste ist die SSH-Syntax. Ich muss alle Optionen angeben, bevor ich den Host angebe, wo ich hin muss. Das heißt, dieser String muss weiter nach links. Ich schneide ihn einfach mal aus. Der Hostname ist die letzte Angabe. Dann gucken wir jetzt mal. Und zwar, da ist mein Multiplexer. Ich habe ein zweites Terminal daneben. Auf Wunsch eines Einzelnen inkrementieren wir die Portnummer um 1. Ich hätte hier noch die Debug-Ausgabe dazu, macht die Debuggen einfacher. Es befindet sich auf Atlas ein Port im Listen-Modus, der nur auf die Localhost der IP-Adresse hört. Bitte einmal abnicken. Und jetzt kommt die SSH-Logik, wann immer ein Connect auf die Adresse passiert, wird der Connect weitergegeben an die Adresse, die beim minus L spezifiziert ist. Ich gehe jetzt einfach davor. Dahin wird es weitergegeben. 000, die Any-Adresse, ist eine gültige IPv4-Adresse. Das ist absolut verwirrend. Ich denke, ich hätte vom Gutschalter Fragen abhängen. Ich mag einen Themenwechsel machen auf das andere verwirrende Thema und gucken, ob es noch besser läuft, und zwar nämlich der SOX-Proxy. Wer von euch kennt den HTTP-Proxy? Und weißt du grob, wie das Ding funktioniert? Schon mal eine Webseite mit Telnet aufgerufen? Ich guck mal, ob der verständlicher ist. Ich fand das die ersten paar Wochen auch skurril, bis ich verstanden hatte, wie es funktioniert. Das Ziel, wo wir hinwollen, ist der Minus pro D, wenn ich mir einen SOX-Proxy erkläre. Um einen SOX-Proxy zu erklären, ist es hauptsächlich, dass ich meinen Proxy erkläre. Der normale Fall, wie man eine Webseite aufruft, ist, man hat irgendeinen Webserver und einen Client, meistens einen Browser. Die Art, wie es funktioniert, ist, der Browser öffnet eine TCP-Verbindung, erstes Stichwort. TCP-Verbindung und schickt dann darüber einen String, der ungefähr so aussieht. getctc.de http/1.1 host ccc.de Doppelenter. Und üblicherweise antwortet eine Webserver mit einem großen Haufen Text, was dann die Webseite darstellt. Wenn ich einen HTTP-Proxy habe, bekannterweise gerne in Firmennetzen, oder auch bei irgendwelchen, wenn ich mehrere Rechner habe, die sich ein gemeinsames Repository teilen, will ich das Repository auch mal cachen, dann schicke ich meine Anfrage nicht gegen den Webserver, sondern ich schicke sie gegen einen Computer dazwischen. Der Teilnehmer, wir können die Dateinamen angeben. Der Hostname ist optional. Er darf hier drin vorkommen. Markus, mach dir mal Gedanken, wie man den Proxy emulieren kann, wenn du in HTTP 1.0 sprichst und die Hostangabe nicht mitkommt. Also, das Übliche ist, ich habe irgendwo den Webserver, den ich ansprechen möchte. Der hört immer auf die gleiche Adresse, aber das Skurrile ist jetzt, ich adressiere nicht den Webserver mit meiner TCP-Verbindung, sondern ich habe einen Proxy, der hört auf die gleiche Adresse des Webservers und dem schicke ich meine TCP-Verbindung. Dahin mache ich mein TCP und dann sage ich dem meine Anfrage, die ich eigentlich vorhin beim Webserver gestellt habe. Dem schicke ich wieder mein GET, bla 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 bla, mehrfach Enter. Der muss die Anfrage weiterreichen, die Antwort bekommen und an mich zurückschicken. Eine der Motivationen, warum man sowas überhaupt tut, ist, der kann Webseiten zwischenspeichern. Das heißt, wenn ich hohen Datenverkehr habe, der oft angefragt wird, muss ich das nicht ständig aus fremden Netzen holen. Ich kann es bei mir lokal vorrätig halten. Der andere Grund ist, verschiedene Firmen machen gerne mal auf und gucken, was da drin vorkommt, diese Verbindung. Deswegen habe ich diese Proxy-Sache. Und neben dem HTTP-Proxy, wo ich einfach meine Anfrage, die gleiche an einen fremden Rechner stelle, gibt es noch einen anderen Proxy-Typ, den SOX-Proxy. Und zwar ist es, ich möchte eigentlich eine Verbindung, der Grund, warum ich es im Proxy mache, ich möchte theoretisch diese Verbindung herstellen, richte es aber an einen anderen Computer. SOX-Proxy sieht ähnlich aus. Ich habe irgendein Gerät, in meinem Beispiel ist das ein Browser, und der Browser möchte eigentlich von einem Webserver den Dienst abfragen. Aber aufgrund verschiedener Netzwerk-Policies, Firmenrichtlinien, was auch immer, kommt er nicht direkt dahin, sondern er muss das über einen Host zwischendrin geben, wie über den Proxy. Und das Besondere am SOX ist, wir verbinden auf dem Proxy und jetzt sagen wir zur HTTP-Anfrage dazu, wo wir nachher rauskommen wollen. Wir sprechen Proxy-Protokoll, das sieht ungefähr so aus. Connect ccc.de und dann schicken wir die Daten, die wir denen schicken lassen wollen. Bei dem SOX-Proxy muss ich vor der Anfrage, die ich schicken möchte, sagen, wohin die Verbindung hier hinten gehen soll. Und dabei kann ich sowohl den Host als auch den Port adressieren. SOX Version 5 verbreitet wäre zum Beispiel auch noch Version 4. Ich habe es gerade aus dem Netz rausgekickt. Ich mag das mal kurz wieder verbinden. Und das würde ich folgendermaßen machen. Ich gebe wieder an den Host, auf den ich per SSH verbinden möchte. Und ich sage, der Host, auf den ich verbinde, soll mir jetzt bitteschön, wie im SOX-Proxy-Beispiel, SOX-Proxy-Optionen ermöglichen. Das heißt, ich gebe wieder einen Port an und alles, was dahin verbindet, kommt auf dem SOX-Proxy raus und muss dann gemäß Proxy-Protokoll weitergeleitet werden und adressiert werden. Genau, der SOX-Proxy ist die Don't Panic. Genau. Ich mag es mal wiederholen für die Kamera. Der SOX-Proxy ist nicht HTTP-spezifisch, sondern das ist ein TCP-fähiges Gerät, den sage ich beim Verbinden eine Ziel-Host-Adresse und einen Ziel-Port. Auf der connectccc.de. Ja, so würde ich es durchadressieren. Und dann Folgendes. So, 6, 7, 8. Auf der lokalen Maschine, mein Veratlas, geht wieder ein Port auf. Und alles, was auf diesem Port reinfällt, landet beim SOX-Proxy, der SOX-Protokoll spricht. Und er kann mir die Verbindung an einen beliebigen anderen Rechner weitergeben, den er selbst erreicht. Eine Implementierung, die SOX-Protokoll sprechen kann, ist der Firefox. Dem sage ich in den Einstellungen, bei den erweiterten Netzwerkeinstellungen, er soll bitte ab sofort alles, was er an Netzwerkverbindungen aufbauen möchte, im SOX-Protokoll verpacken und dann die Adresse geben, die ich ihm jetzt sage. Die Adresse ist localhost 5678. Und da gibt es eine Klugscheißerfrage. Wenn ich Hosts per DNS-Name adressiere, wessen DNS? Der Haken ist dann nämlich normalerweise nicht da. Ich habe leider für den Firefox keinen sinnvollen Debug-Modus, um das zu demonstrieren. Wenn ich jetzt eine Seite aufrufe, dann wird der Firefox verbinden auf localhost. Firefox. Der verbindet auf localhost. Localhost 5678 ist zufälligerweise der Port, den sich die SSH gekrallt hat. Und er führt auf die Don't Panic. Und spricht mit das Protokoll SOX 5. Das heißt, der Firefox wird dann sagen, den String connect ccc.de UNIX-CDE Port 80. Und das schickt ihr jetzt an Localhost. Localhost schnappt sich zur SSH, geht es weiter an die Don't Panic. Die Don't Panic geht es weiter an die Webseite, wo das Ding nachher hin soll. Richtig. Die Don't Panic baut die ausgehende Verbindung auf. Und dann läuft noch diese ganze Magie mit der Port-Emulation, dass tatsächlich auf Atlas der Port aufgeht, der nachher auf der Don't Panic rausfällt. Ich mag mit euch mal über dieses Beispiel sprechen. Das ist nämlich die massive Anwendung von dem, was wir gerade gemacht haben. Kabelporn auf. Ich mag Kabelbeleuchtung. Ziel ist es ja irgendwann mal, die Kiste ins Internet zu bekommen. Und wir werden jetzt ganz viele SSH-Kommandos absetzen, die irgendwelche lustigen Ports aufmachen lassen, die irgendwo anders wieder rausfallen. Bis wir die Maschine im Internet haben. Ich brauche ein paar Versuche. Der erste ist, ich befinde mich auf Atlas. Jede Shell, die ich starte, wird auf Atlas ausgeführt werden. Ich beginne mit SSH Warp. Habe ich ein Terminalfenster auf Atlas, in dem steuere ich Warp fern. In dem Fenster gebe ich dann ein SSH Charlie. Komme ich zumindest schon mal bis hierhin. Wie möchtest du es adressieren? Gut, wenn ich das Ding so adressiere, erkläre ich dir schon kurz das SSH Remote Command für die Leute, die hier noch zuhören. Ich füge das Remote Command nachher ein. Ich möchte es eigentlich vereinfachen. Es tut mir nicht weh, beliebig viele Fenster nebeneinander aufzuhaben, aber ich habe gerne ein Fenster, wo ich ohne den Hop auf Bob Charlie adressiere. Ich mag euch kurz was zeigen, worauf ich hinaus möchte, bevor es komplizierter wird. Ich möchte kurz etwas Platz an der Tafel haben. Der erste SSH, den ich absetze, wird ein SSH auf Bob. Und da hätte ich gerne Weiterleitung. Das Minus L wird zuerst einen Port auf Atlas haben. Port 23 soll bitte gehen nach Charlie. Port 22. Enter. Damit kriege ich jetzt die erste Shell, läuft auf Bob und öffnet auf Atlas den Port 23, der ganz magic hier rausfällt. Charlie auf dem Port 22. Im nächsten Schritt mache ich ein SSH-P für Portangabe. Port 23 bitte auf Localhost. Also Atlas verbindet auf Port 23 Localhost, wird vom SSH-Daemon umgelenkt, macht eigentlich einen Connect auf Port 22 Charlie und hat hier eine Shell. Gut, jetzt hätte ich gern eine Verbindung, die eine SSH-Verbindung in diese Richtung erlaubt. Ich würde gerne auf Charlie den Port 24 öffnen. Auf Port 22 auf Atlas rausfällt. Also nehme ich dieses Kommando und ergänze es jetzt hier hinten dran minus Remote Port. Jetzt kommt die Angabe. Zuerst der Port auf Atlas. Auf Atlas wollen wir auf Port 22 rauskommen. probieren wir nachher mal aus. Und ich war der Meinung, es ist immer der Port, dem Localhost. Die Kamera ging gerade, in welche Reihenfolge die Ports genannt werden müssen. Verbindet auf Charlie via Charlie. Ich will den SSH auf Atlas machen können. Von Charlie aus. Simon hat einen Test, wir können nachher ausprobieren. Der Grund, warum ich diese ganze Krux machen muss, um von Charlie auf Atlas zu kommen und dann eine SSH-Verbindung aufzuregen, ist, dass die Firewalls mir nur SSH-Verbindungen in diese Richtung zulassen. Offiziell darf ich nur in die Richtung SYN-Pakete schicken und den Rest muss ich per SSH multiplexen. Also machen wir es einfach jetzt mit Brute Force, eine von beiden Lösungen wir tun, sind wir schon mal auf Atlas gekommen und können das SSH bis dahin sprechen. Jetzt würde ich die Kiste gerne noch ins Internet bekommen. Sagen wir mal, es sei ein relativ einfach gelagerter Fall und ich habe so eine Webadresse wie meinrepository.org. Auf welcher Maschine? Schau dir die Verrichtung an, wie die Verbindung läuft. Da kommt ein Connect auf Atlas rein. Eingehender Connect ist der minus L. Wir wollten von Charlie via Atlas auf den Proxy. Ja? Und du willst jetzt auf welcher Maschine das SSH-Kommando absetzen? Sag bitte mal zweitens mal komplett an. Genau. Ja? Sagst du nochmal an, minus R? Wenn wir zu dir, sag's nochmal an. Du sagst, der geht auf Charlie auf. Zu überlegen. Okay. Ich hätte die Baumethode genommen, ich hätte einen dritten SSH genutzt und den auf Atlas aufgemacht, um den Atlas Port 80 weiterzugeben ins Internet. Es ist eine lange Zeile. Was sagt denn unser Tester? Welche von beiden Zeilen war die richtige? Wir testen es nachher aus. Ich probiere es einfach mal an der Stelle ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen und hoffe, dass das Thema SSH Remote Commands einfacher wird. Wir können mit dem SSH-Daemon, der immer eine Multiplexer dabei hat, beliebig Verbindungen legen zu irgendwelchen Hosts. Wir können nicht nur Einzelverbindungen legen, wir können auch ganze Proxy-Verbindungen. Üblicherweise hast du doch einen Port belegt, wenn er einmal geöffnet ist. Also, du kannst den Port nicht zweimal aufmachen. Wie willst du damit den Zyklus aufbauen? Gib mal ein Beispielkommando an. Port Nummer 1 kommt raus bei B, Port Nummer 2. Das Ding bleibt im Listening-Modus, bis irgendwas connected. Und auf der Maschine B willst du ausführen SSH A. Sag's nochmal an. Offen. Also auf A gehen dann die Ports 1 und 2 auf. Und dann was auf A auf Port 1 verbindet, wird weitergeleitet auf B auf Port 2. Und was auf A auf Port 2 verbindet, wird weitergeleitet auf B auf Port 1. Dann passiert an der Stelle noch nichts. Die Verbindungen werden hier erst aktiv, wenn irgendwas connected. SSH. Kurz überlegt, welche Maschine können wir an der Stelle abschieben? Nehmen wir doch die Java. Also dein Vorschlag war, wir leiten weiter den Port 4444 an welche Localhost? Ich mag zu meiner eigenen Nichtversuchung hier vier Adressen reinschreiben. Das ist ein Trollkommentar gewesen, das wäre schön. Was funktioniert genauso? So, und jetzt der Minus R. Markus, sag bitte schon mal an. So, deine Behauptung ist, wenn ich jetzt Enter drücke, dann gehen auf Atlas welche Ports auf? Und sonst nichts. NC. 127.001, das ist Atlas. Soweit klar, wir heute. 4464. Ich öffne eine TCP-Verbindung, schicke Daten rein. Lebt noch. Netzstat. Damit wir ein Telnet machen. Du schickst ein TCP-Syn-Paket. Das TCP-Syn fällt wieder bei dir selbst raus. Wer nimmt das an? Marco, die Antwort des TCP hat uns gerade den Arsch gerettet. Keiner will die Verbindung annehmen. Mit UDP hättest du... Zur geistigen Entspannung fange ich mal kurz an mit den SSH Remote Commands. Man kann natürlich nicht nur interaktiv fernsteuern, man kann auch das Kommando, das man ausführen möchte, direkt hinten dranhängen. Damit es überhaupt Sinn ergibt, hätte ich gerne ein Kommando, das remote und lokal anders aufgelöst wird. Und so kann ich remote ein beliebiges Kommando ausführen lassen, was auch komplex sein darf. Haben wir alle irgendwie den gleichen? Das Problem, das ich manchmal habe, ist, ich habe da irgendwelche Schleifen, wo ich Sachen lokal aufgelöst haben möchte und Sachen remote aufgelöst haben möchte. Zum Beispiel, wenn ich so einen Befehl fahre. Aber wartet ihr, welche Ausgabe? Die Ausgabe von... Was muss ich denn machen, damit es remote wird? Funktioniert auch mit doppelten Gänsefüßchen. Die Regeln dafür laufen unter den Namen Bash Globbing und Bash Expansion. Und zwar gibt es 4 Schritte, die Bash ausführt in einer festgelegten Reihenfolge, bevor sie Kommandos ausführt. Und dazu gehört zuerst das Entfernen von doppelten Anführungszeichen, das Expandieren von Sternen, Klammern, Fragezeichen, dann die einfachen Anführungszeichen und dann geht das in die Exec rein. Backslashes verhindern die Expansion. Ich bin ja mal auf die Idee gekommen mit, ich habe da so ein komplexeres Kommando, ich mache das mal folgendermaßen. Ich brauche dann ein Kommando, wo relativ einfach klar ist, dass es ausgeführt wird. Und das ist die GNU-Syntax oder die POSIX für Backtick hosten im Backtick. Ich möchte das Kommando gern ausgeführt. eine Shell-Variable. Nehmen wir noch mal ein paar. Genau. Dass die Shell nicht voll wird. Bitte nochmal. SSH Jabber-I oder nur Bash? Ich hab eine perfekte Bash, wo ist das Problem? Es ist kein PS1 gesetzt. File hoch ist ein Binary namens History. Und jetzt müssen wir erstmal drüber reden, was eigentlich, wie jetzt die File-Hoch-Taste enkodiert wird auf der SSH-Verbindung. Und wer gerade jetzt wessen Standard-In hat. Also lassen wir mal kurz erklären, wie man den Standard-In der SSH weiterpipet, bevor wir die File-Hoch-Taste klären. Also File-Hoch ist natürlich ganz klar die File-Hoch-Escape-Sequenz, die irgendwo verarbeitet wird. Ich habe jetzt einmal File-Hoch gedrückt. Und da war tatsächlich ein Kommando hinterlegt. Was natürlich haben wir, ist ein Bash-I für Interactive. Oder du sagst der Bash gleich, sie soll irgendwas sourcen auf dem Weg, wenn sie geladen wird. So, wenn man sich mit SSH rumprügelt, kriegt man von anderen Leuten immer so hässliche Sachen untergeschoben. Weil ich dort in der Regel irgendwelche Netzwerkkommandos ausführe, die privilegierte Ports binden. Ich gebe nochmal die SSH-Config. Würdest du einen Sudo-Account ohne Passwort mehr spooky finden? Also, gehen wir die Flugscheißewachen durch. Dieses ls-txt. Genauso wie die Expansion von $Variablen-Name geschwungenen Klammern ist Aufgabe der Bash. Du kannst einfach das Bash-Manual lesen. Haben wir ausprobiert, irgendwann wird es klar. Ich komme ab und zu mal auf die Idee mit, ich habe zwei ineinander geschachtelte Schleifen. Den einen Teil möchte ich lokal aufgelöst haben, den anderen Teil remote. Und wenn es zu verwirrend wird, dann schreibe ich ein Shell-Skript, kopiere das hin und löse einfach aus. Das spart uns das Klicken. Kein TTY. Markus war der Einzige, der hier dabei war. Es gibt so einen Befehl in SSH-Config, der heißt allow TTY und in SSH-Client-Config request TTY. Es ist sicherlich möglich, dass ich eine SSH-Verbindung aufbaue, ohne dass ich nach einer Shell bekomme. Ja, ich brauche keine Shell, ich kann einfach die Netzwerkverbindung weitergeben lassen, das reicht für das meiste. Escape-Sequenzen. Du musst beim Tunnel aneinanderhängen vor allem aufpassen, dass du in der richtigen Reihenfolge die Tunnel aufbaust. Und bei mir bricht ab und zu mal so ein Tunnel weg zwischendrin. Und die Frage, wie detektiert das ein Tunnel weg ist. In der Regel bleibt es dann irgendwo im SSH-Mux hängen und ich stelle fest, warum steht meine Verbindung fest. Die Escape-Sequenzen, also wir können natürlich während die eine laufende Verbindung hat, noch beliebig -L, -R und -D zuschalten und abschalten. Das Wichtige ist, ab und zu stirbt so eine SSH-Sitzung einfach mal. So, der Remote-Host antwortet nicht mehr und dann ist es halt so ein Telefon. Da muss man immer das Screenfenster dafür töten. Und man kann auch die History behalten, die man dran klebt. Der SSH-Master. Also wir haben ja bereits gelernt, dass SSH multiplexen kann. Für SSH-Verbindungen kann man das in der Regel auch einfach einschalten. Im Sinne von, die erste SSH macht einen vollen TCP-Handshake. Synack ist Synack. Jeder weitere geht auf die bestehende SSH-Verbindung bereits mit drauf. Dafür habe ich hier meinen Control Master Auto. Er guckt, ob es bereits einen bestehenden gibt, anhand dessen Dateinamen, die wir haben. SSH-VVV Java. MUX Client Session Entering Alive Request Send. Wenn du dir währenddessen was einen typischen Handshake anguckst, wir gucken uns mal so einen SSH-Handshake an. SSH-O Exit Java. Jetzt bauen wir die Verbindung nochmal auf ohne Control Master. Da siehst du so einen SSH-Handshake, der oberhalb kommt. Ich mag das nochmal kurz anhalten, nochmal in den Nest reinleiten. Wir beenden den Control Master. Starten was, was scrollen kann. Nach oben. Da haben wir die Verbindung angefangen. Fangen wir an, die SSH-Verbindung auszulesen. Die Konfiguration. Gucken, ob der Master existiert. Existiert nicht. Und fangen dann an, die TCP-Verbindung aufzubauen. Da ist der TCP-Teil, der macht einen Handshake. Dann haben wir TCP. Wenn du unheimlich latente Netzwerke hast und du gezwungen bist, sowas in großen Ketten zu machen, kann deine SSH-Verbindung beim Aufbau mehrere Sekunden brauchen. Oder wenn du irgendwelche Firewalls hast, die sagen dazu nur denen Krauter, die nur eine begrenzte Anzahl an gleichzeitigen Verbindungen offen halten können, bevor ihre Hebel überläuft. Kannst du alles in die gleiche SSH-Verbindung reinstopfen. Es gibt dir halt ein bisschen Performance, und sparte die Handshakes vorne dran, die besonders bei latenten Verbindungen stören. Die meisten, wenn du ein stabiles Glasfasernetz hast, kannst du einfach nicht benutzen. Stell dir mal vor, du befindest dich in einem Zug, in Brandenburg, östlich von Berlin, mit einem Handy. Du hast gerade 2G-Netz mit einer Roundtrip-Time von ungefähr 60 Sekunden. Du versuchst jetzt, Daten um diese Leitung zu pusten. Das ist ja kein Problem. In der Regel hast du ja meistens US-ASCII-Kodierung, das heißt, das sind nur 7-Bit, das kannst du sauber runterkomprimieren und dann müssen halt mal 3 Pakete über die Leitung. Aber dank der SSH Remote Commands kann er absetzen, eine Datei umleiten und beliebig später wieder auslesen. Du musst dann nicht auf die Antwort warten, du kannst sie später auslesen. Auf keinen Fall das Ding interaktiv versuchen, das macht keinen Spaß. Das Warum läuft das jetzt auf meinem Handy schnell? Warum läuft es weniger latent? Lass uns dann mal kurz durchrechnen. Du hast gesagt, 1024 Boote. Meinst du Byte pro Sekunde oder Bit pro Sekunde? 1300 durch 8, approximieren wir einfach mal Byte pro Sekunde. Währenddessen, diesen Brand, du kriegst tatsächlich noch richtig Durchsatz in den 2G-Netz, du kriegst locker mal ein Kilobyte pro Sekunde. Was kostet denn so Spaß? Die anderen SSH-Unfälle. Die anderen SSH-Unfälle sind sowas wie Mosh, als man gemeint hat, ist doch so fies wie zu wenden, lass uns UDP machen und lass uns lokales Ding cachen. Und uns dann anzeigen, was remote schon ausgeführt wurde. Ich habe Mosh nie zum Laufen gebracht, weil Mosh wahnsinnig von UTF-8 und deiner Local abhängt. Und ich habe so skurrile Sachen wie meine Locals existieren remote nicht. Irland. Es muss natürlich irgendeine englische Locale sein. Die Frage ist noch, welche ist jetzt politisch vertretbar? Damit funktioniert Mosh übrigens auch nicht. Das habe ich probiert. Wir müssen ja irgendwann drauf kommen, wie diese SSH-Keys eigentlich existieren. SSH-Keys generieren kennt ihr ja schon. Ich habe da so einen Nutzer, der heißt m@panic. Wir ein Passwort haben. Und ich würde dem doch gern mal einen SSH-Key verpassen, um das zu automatisieren. Also beginnen wir doch mal mit SSH-Key-Generation. Ja, wohin speichern? Punkt SSH Demo Passphrase. Das ist mir nicht. Ach so, müssen Sie den ganzen Pfad adressieren. Jetzt ist der neue Key aufgetaucht. Scroll. Dankeschön, das sind die aufgetaucht. Und den will ich auf der anderen Seite in die Punkt-Authorize-Keys hauen. Soweit klar. Ihr kennt so Geschichten von Leuten, die sich beim Editieren ihrer Sudo-RS ausgesperrt haben? Sudo vi etc sudo-RS, Syntaxfehler reingehauen, gespeichert und ausgelockt. Und somit könnt ihr bitte mal den Knopf am Rechner im Rechenzentrum drücken. Das ist bei SSH auch ganz beliebt, deswegen gibt es ein extra Kommando, das heißt SSH-Copy-ID. Und ist für Leute, die nicht in das Sudo-Problem reinlaufen wollen. Identity-File-User-at-host. Nehmen wir Also, wenn du auf so eine Idee kommst, wie du machst es nicht per Passwort-Login, sondern du hast zum Beispiel den Key-Login mit einem anderen Nutzer, der schon Zugang hat und der soll jetzt dein Key für dich hinkopieren. Und du überschreibst beim Kopieren den falschen Key. Oder du vergisst, die Rechte vom Key korrekt zu setzen. Der SSH weigert sich, es Login zuzulassen, wenn fremde Leute den Key lesen können. Dann kann man sich wunderbar aussperren. Deswegen gibt es SSH-Copy-ID. Don't. Abgekauft. Das wird jetzt. Guck doch mal. SSH-Copy-ID. Ich habe ihm gerade den Private Key gegeben und er hat mir nur den Public Key deployed. Ja, können wir gleich ausprobieren. Ich warte gerade, dass meine Shell zurückkommt. Die ist gerade irgendwo gestorben. Option 1. Bei mir ist mein WLAN weggebrochen. Option 2. Die SSH-Sitzung ist gestorben. Dann spielt man den Master. Ich hatte es gemacht mit dem Private Key. Du hast gerade aus dem Pub Key auch geht. Ich glaube, es liegt aber gleich mal im Debug-Mode. Es reicht mir ja, wenn ich den Public Key auf die Remote-Maschine kopiere. Dankeschön, der Herr hat recht. Das I ist die Datei, mit der ich mich authentifizieren möchte gegenüber dem Server. Der dann jeden Tag neu ist. Es kopiert den Key dahin und setzt die Rechte. Und es macht ein Append auf deine Authorized Keys. Schon mal Leute ausgeschüttet? Zehnten, selektiere einen abgebrochenen Tunnel. Ich hoffe, das Publikum ist am Bord, ich weiß es nämlich nicht. Das Problem bei TCP ist ja, also ich klappe so eine TCP-Verbindung auf, klappe das Ding zu, gehe in Standby, packe das Spiel wieder auf. Eine SSH-Verbindung lebt noch und das TCP tut wieder. Und ja, manchmal. Mir ist unklar, wann. Mir ist auch unklar, wie ich automatisch detektieren kann, wann es tot ist. Erzählen. Vorschläge 14. Kann man das eben an einem Beispiel machen? Gut, die Dateien auf den Java. Auf den Java. In welchem Verzeichnis? CD? Syntax Error öffnende Klammer. Die öffnende Klammer erzeugt den Shell Subprozess. Und zwar auf der Lucke. Welches Skipping hättest du denn gerne? Oh. Es ist schön, dass es passiert. Das Leben ist schon hart. Ich habe so ein Netzwerkproblem und ab und zu mal stirbt mein WLAN-Kater raus. Ist aber nicht mehr verfügbar. Ja genau, wir haben ja jetzt gelernt, wie es funktioniert. Dieses Handy hat ja auch WLAN und kann sich auch so in die Unnetz einbuchen. Sudo ifconfig usb0 ab. Verfügbar. Sudo ifconfig usb0. Ich habe hier eine Liste der Adressen, was das Handy gerade allokiert hat. Punkt 3.16. Das ist wichtig, nämlich das Handy hat auch eine SSH-Adresse. Nemo at. Jetzt bin ich auf dem Handy drauf. Und das Handy befindet sich gleich im Uni-Ulm-WLAN. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich denn jetzt von da aus weiter? Ins Internet. Ja, den Account werde ich auftreiben. Wenn nicht, tunneln wir es danach noch über den DNS-Tunnel. Also erstmal hat das Ding WLAN und das Ding USB-Internet-Interface. Wie kriege ich es durch? Das ist gerade ausgefallen. Ja, es hat gerade kein WLAN. Also wie geht's? Das ist das Handy. Könnte man, korrekt. Aber, weißt du, wir sprechen nur den ganzen Vortrag schon drüber. Ja, man könnte auf dem Handy vorworten, aber wir haben nur SSH, wozu? Wie sagt SSH über den Softproxy verwenden? Das ist eine sehr schöne Frage. Lass mich nur kurz prüfen, dass ich wieder online bin. Und zwar, wenn ich jetzt den Browser benutze. Haben wir ja gelernt. Softproxy eintragen. Der proxy mich jetzt über das Handy. 6789901, den habe ich gewählt. Hier haben wir den 8901 hier oben. Sie? Anheben to connect, das ist nicht gemein. 3.15. Das ist ja nie. Da kommt bestens hart drauf. Und der sollte mich jetzt weiterbringen. Ins Uni-Unnetz. Und zwar jetzt mal Marke töten. Minus D 999. Ich habe gerade Probleme, dass mir mein Handy nicht sauber durchproxiert. Fehlt, Connection refused. Schieb die Demo. Mein Handy ist mit Welcome verbunden. Du meinst da? Aber damit kommen wir zumindest mal ins Uni-Unnetz. Das? Weiß ich nicht. Werde ich nachher nachschlagen. Hol ein Video. Ich habe in einem Monat Zeit, bis ich das Video veröffentliche, das kriege ich vorausgelöscht. Jetzt komme ich zumindest erstmal über SSH und das Handy ins Uni-Ulm-Netz. Du hast gefragt, wie komme ich jetzt von da aus weiter? Nun ja, du schiebst ein beliebiges Programm unter dein Programm, um es durch den SOX-Proxy durchzukriegen mit Gewalt. Also, es gibt ab und zu mal Programme, die weigern sich, sich ins Netzwerk verbinden zu lassen. Nehmen wir zum Beispiel mal sowas Krudes wie Telnet. Der würde es ja jetzt versuchen über irgendeine Netzwerkschnittstelle und wir müssen ihn sauber routen. Das ist relativ simpel. Es gibt ein Programm namens TSOX. Von dem TSOX sage ich, wohin er verbinden soll. Und dann starte ich das mit TSOX, Programm, das ich benutzen möchte. Und jetzt schiebt es sich in den TCP-Stack rein, fällt alle Requests ab, schiebt sie durch den SOX-Proxy durch. Und damit kannst du jedes Programm, das dynamisch gegen TCP-Stack gelinkt ist, durch den SOX-Proxy durchzwingen. Das mit dem DNS tut mir fast leid. Ach, was für ein Desaster. Also, auch mit dem Telnet können wir jetzt beliebige Sachen durchzwingen. Also, der wenigen Gründe, die ich für dynamisches Linken sehe, einfach mal ein anderes Netzwerkspekt unterschieden. Du kannst jetzt natürlich auch beliebig schachteln mit einem SOX-Proxy im SOX-Proxy. Du willst es. Ich mag mal hier ein paar Fensterchen schließen. Dein Vorschlag war. Datenbildateien, k-create, file, minus, bar, plug, pu. So wolltest du remote das können, k-extract, file, minus. Wann solltest du dir nicht sicher sein, dass du nichts falsch machst? Das habe ich vergessen. Das machen wir gleich. Ich muss nicht den Bildschirm ausschalten, das Passwort aus dem Passwort-Safe rausholen und dann die Bestseller da reinhämmern. Ich nehme es noch in den Browser. Dauert einen kleinen Moment. X-Random-Output VGA1-Pod. Das Passwort aus dem Passwort-Safe. The proxy server is refusing connections. Was? Nochmal? Was? Verfügbar. Reset. Sind wir hier online? Wir gehen zurück zum Tar. Also, wir gehen gerade um das Handy, das ein Vox-Proxy hat, auf eine andere Maschine wollen wir entpacken. Dann gucken wir nochmal nach. Ich bin begeistert. Wir wissen jetzt, dass die Dateien vorher nicht da waren. Du kannst noch folgen? Und inwiefern macht das die Aufgabe spannender? Also, 14. Emuliere SCP via SSH. Durch Proxy durch. Check. Die SSH-Config. Was brutal ist, SSH den Proxy-Command. Zeig's dir nochmal an. Der SSH kennt ein Proxy-Command, das ich könnte jetzt in das Proxy-Command reinkloppen, tsox. Und so habe ich auch die Option, da beliebige Shell-Kommandos einzufügen, die ausgeführt werden sollen. Und der Vorschlag war, ich habe statt einem Sprung Host zu Charlie, habe ich noch Bob 2. Und ich möchte adressieren, ob ich über den auf Charlie komme oder über den. Und das kann ich mit Shell-Magie im Proxy-Command machen. Die Hipster-Methode heißt minus groß J, läuft auf moderneren SSHs. Ich schlage mich mit dem SUSE Enterprise Linux Version 11 rum und mit dem Red Hat 5. Ich habe noch eine Bash Version 3. Ich mache sowas Modernes nicht. Ein Binary anschreiben. S-Shuttle. VPN für Arme über SSH emuliert. Du kannst jetzt natürlich irgendwas ausmalen, was man mit Proxy-Commands machen könnte und Routing und IP-Route. Du kannst einen VPN aufbauen. Markus, nur eine Aufgabe für dich. Tsox und Sudo. Was ist die korrekte Reihenfolge der Kommandos? Ich möchte ausführen irgendein privilegiertes Kommando. Zum Beispiel das coole Kommando myApp braucht immer Root-Rechte. Und ich könnte jetzt ausführen sudo tsox myapp oder tsox sudo myapp. Die Sudo-Implementierung vom Ubuntu, vom Debian, kümmern sich darum, verschiedene Sicherheitsfeatures einzusetzen. Die löschen zum Beispiel die Umgebungsvariablen, bevor sie in Kraft treten. Tsox benutzt den ld-library-path, um seine Bibliotheken unterzuschieben. Sudo löscht die Variable und damit funktioniert der untere Befehl nicht auf den Debian-Implementierungen, die ich gesehen habe. Wir springen einfach mal. Ich mag noch mal kurz zum Firefox gehen. Ich habe bei mir den Button gesehen, Remote DNS. Und zwar die Frage, wer kümmert sich darum, Hostnamen aufzulösen, wenn ich einen Soxproxy benutze? Dafür gab es diesen Haken. Kommentar aus dem Publikum, V4 kann kein DNS über Sox. Weiß ich nicht, hat noch nie V4 benutzt. Aber der SSH macht nur V5 Proxy. Ja. Der Button ist bei mir aufgetaucht, als ich in der About Config den da als erstes mal reingesetzt hatte. Seitdem gibt es den Button, der ist vorher versteckt. Ja? Ist doch bei meinem Firefox default, Remote DNS. Das mit den Display-Variablen möchte ich eines Tages noch verstehen. Hat das jemand verstanden von euch, wie die Display-Variable entsteht beim SSH-X? Wohin wird es getunnelt? Das ist ein Ubuntu, auf dem läuft ein X-Server. In dem Ubuntu führe ich aus ein sudo change root. Bin jetzt in irgendeinem Gastsystem im change root und führe dort aus ein ssh-x. Weil der Change-Root Einfluss auf die Display-Variable nimmt und ich verstehe nicht wie. Der Ubuntu-Host hat eine Display-Variable, der Change-Root nicht mehr. Der Change-Root darf aber nach X-Host Plus auf den Display-Server des Hosts zugreifen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe die Display-Variable nicht gesetzt. Ich kann nicht. Ja? Internet of Things. Was ich mir eigentlich manchmal wünsche, sind, dass ich auf dem Lokalhost einfach nur Trivialpasswörter für den Nutzer setzen kann. Und wenn ich mich per SSH einlogge, möchte ich ein starkes Passwort abfragen. Das Lokalpasswort schützt so Kram wie Sudo oder Einloggen im Display Manager. Wie? Lass uns mal zum Schluss kommen, indem wir einfach mal ein Fazit ziehen. Was macht Linux klein g und seit welcher SSH-Version ist es drin? Ist es somit ein Hipster-Feature? Der minus L ist mächtiger. Minus L, IP, also Local IP, Local Port, Remote IP, Remote Port. Der minus L kann das schon. Du kannst den Port für das Internet freigeben. Du musst deine öffentliche IP-Adresse reintragen. Ja? Ist any interface 0000? Probieren wir es doch einfach mal kurz aus. SSH. Also, ich brauche nur ein beliebiges Kommando. SSH. Port. Ich lebe noch immer vom Handy, das heißt, ich muss das SSH selbst durch den T-Sox durchjagen. Okay, abgenickt. Das heißt, ich konnte mir das H lebt noch. Weißt du, ich muss es ja gar nicht mal so weit zeigen. Es reicht mir schon Netstat. Also, der öffnet es aktuell auf dem 127.0.0.1. Jetzt schauen wir uns nochmal die verfügbaren Interfaces an. Brechen das Ding ab und öffnen es mal mit der IP-Adresse. Jetzt ist es schon von außen erreichbar. Und ich behaupte, du hast bei IPv4 die Any Interface Address. Weil wenn ich rauskomme per SSH, das bleibt im Handy stecken und wieder mal im Union-Netz. Möchtest du gerne einen Prompt haben von der Firefox? Gute Frage, warum kommt kein Prompt? Internet noch verfügbar? Ich wechsle mal den Host. Ich habe so eine Idee mit dem Session Multiplexer. Kommt doch. Ich mag den Port wechseln, weil der Port eben noch allokiert war vom letzten Don't Panic und Unix einen Port Reusing Zeit von 30 Sekunden hat. Ich behaupte, du gibst das Ding für fremde Leute frei, indem du sagst, any interface oder einfach eine öffentliche Adresse. Dahin. Du willst nur den Port angeben und jetzt den Netzwerk angucken. Gut, hier müssen wir fast jetzt halt durch. Bist du sicher, dass das nicht was Modernes für deine SSH-Version ist? Connect to local port forward. Ich mache es natürlich nicht, dass ich in der Regel für Fremdgeräte weiterleite. Ich habe mehrere SSHs auf meiner Kiste und tunnel durch, was ich brauche. Also, wir haben heute SSH als beliebigen Netzwerkwegleger kennengelernt mit dem SSH-L, wo wir ein CP-Port weitergeben können. Der drei Angaben braucht: die Maschine, auf der ich das Kommando ausführe, die Maschine, die nachher die SSH-Verbindung annimmt, und das, was die Maschine weiterleiten soll. Dann hatten wir noch die Sache gehabt mit den SOX-Proxys. Die kann einen Proxy aufbauen, der mich in beliebige Stellen in die Welt bringt, mit dem -B. Dann haben wir gelernt, um das zu nutzen, so Kommandos wie tsox, wo man ein beliebiges dynamisch gelinktes Binary durch den SOX-Proxy durchschieben kann. Man könnte es auch mit sowas machen wie netcat-x. Der kann auch beliebige Verbindungen durch den SOX-Proxy durchtunneln. Wir waren noch gewesen bei den SSH-Remote-Commands. Dass ich Remote-Kommandos ausführen kann, und hatten da geschaut, was die Shell draus macht, wenn ich verschiedene Anführungszeichen drum setze, ob das lokal oder remote expandiert wird. Wir haben uns die Control Master angeguckt und ein paar Mal mit Port Reusing Probleme gehabt. Du hast beim Control Master vier Optionen. Die beiden, die ich benutze, ist -o stop. Nimm keine weiteren Verbindungen an, sondern mach eine Parallelverbindung auf. Und -o exit. Töte alle bestehenden Verbindungen auf dem aktuellen Control Master. Ich nutze es normalerweise in so einer ganz guten Zyklen-Shell. Und da ist bei -o exit erstmal mein Terminal für ein paar Sekunden tot, bis es zurückkommt. Ich weiß nicht, ob der da auf irgendwelche Fin-Pakete wartet oder ob der Prozess einfach hängt. Also, wir hatten eine harte Tour mit dem SSH. Danke, dass ihr hier geblieben seid.